Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen Fortsetzung in unserer Predigtreihe aus dem Buch Jesaja und wollen uns heute unter einen Abschnitt aus dem Kapitel 8 stellen. Und zwar lesen wir im Kapitel 8 die Verse 1 bis 18. Jesaja 8, Verse 11 bis 18. Die Predigt selbst wird sich dann aber hauptsächlich um die Verse 14 und 15 drehen. Aber um den Zusammenhang zu bekommen, lesen wir die umliegenden Verse mit. Also Jesaja 8 ab Vers 11. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. So wird er euch zum Heiligtum werden, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem, sodass viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern, und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs, und will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder für Israel von dem Herrn der Herrscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir sind in dieser Predigtreihe über das Buch Jesaja schon etliche Monate unterwegs und doch behandeln wir heute gerade mal das 8. Kapitel von insgesamt 66. Wir haben also noch nicht mal ein Achtel des Buches hinter uns gebracht. Und doch haben wir in letzter Zeit zunehmend den Eindruck gewonnen, dass die Verkündigung Jesajas schon jetzt auf einen Höhepunkt zusteuert. Denn die Gerichtsankündigungen gegen das sündige Volk in Juda auf der einen Seite und andererseits die Verheißungen an den gläubigen Überrest sind in den letzten Versen und Kapiteln sehr konkret, sehr deutlich geworden. Es wurden die Sünden Judas angesprochen. Die Form des Gerichts über die Sünden wurde konkret benannt und auch die Art der Errettung vor dem Gericht wurde in sehr deutlicher Art und Weise angekündigt. Sehr konkret, sehr deutlich. Und als ob das noch nicht deutlich genug wäre, betont der Herr in dem Text, den wir eben gelesen haben, noch einmal sehr nachdrücklich den Ernst der Lage. Das würden wir in Vers 11 erkennen, wenn der Text etwas anders übersetzt wäre. Wir lesen, dass der Herr Jesaja fest bei der Hand fasste. Zumindest in der Schlachtübersetzung steht es so. Wörtlich steht hier eigentlich, dass die Hand des Herrn schwer auf Jesaja lastet. Und zwar nicht, um ihn niederzudrücken, sondern um ihn quasi zu packen und ihm die Wichtigkeit dessen klarzumachen, was jetzt kommt. Eine sehr bestimmte, eine sehr nachdrückliche Form, um anzudeuten, Jesaja, was ich dir hier durch den Heiligen Geist eingebe, was ich dir auszusprechen gebiete, das ist sehr, sehr wichtig. Gehe nicht auf dem Weg dieses Volkes. Nenne nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Ja, Verschwörungstheorien, die sind immer sehr beliebt. gerade in Zeiten von Chaos, von Unsicherheit, auch heutzutage. Und aus den Worten des Textes geht ja hervor, dass dieses Volk, also Juda, auch irgendwo eine Verschwörung witterte. Und zwar eine Verschwörung, die in Wirklichkeit gar keine war. Und die deshalb von Jesaja und den Gläubigen nicht geteilt werden sollte. Gemeint ist hier nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, also das Bündnis zwischen Israel und Syrien gegen Juda. Denn das war wirklich eine Verschwörung. Ein Bündnis, eine Verabredung gegen einen Dritten. In diesem Fall Juda und Jerusalem. Diese Bedrohung war sehr real. Die Gläubigen werden also nicht aufgerufen, davor die Augen zu verschließen, weil das Ganze ja bloß eine Verschwörungstheorie ist. Nein, in Wirklichkeit vermutet das Volk eine Verschwörung bei Jesaja und bei seinen Anhängern. Eine Verschwörung gegen den König Ahas, gegen die Staatsgewalt, gegen die militärische Wehrkraft Judas. Kurzum, eine Verschwörung zum Schaden des Volkes. Das musste sich auch ein anderer Prophet einmal anhören, nämlich Amos. In Amos 7 heißt es, da sandte Amazia, der Priester von Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, Amos hat eine Verschwörung gegen dich angezettelt, mitten im Haus Israel. Das Land kann all seine Worte nicht ertragen. Denn Amos hat gesagt, Jerobeam wird durchs Schwert sterben und Israel wird gewisslich aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Nicht? Auch dort finden wir, wie hier bei Jesaja, Worte des Gerichts gegen das Volk und gegen das Königshaus. Und das wird vom Volk als Verschwörung verschrien. Aber es ist keine Verschwörung, sondern es ist die sachliche, nüchterne Verkündigung des Wortes Gottes. Jesaja und seine Hörer sollen sich nicht anstecken lassen von der allgemeinen Hysterie und Furcht vor dem Nordreich, vor Syrien, sondern wen sollen sie fürchten? Gott. Nicht die Heerscharen der feindlichen weltlichen Mächte sollen das Objekt der Furcht sein, sondern der Herr der Heerscharen, Gott. Ihn sollen sie ernst nehmen in seinem Wort, und zwar in seinem ganzen Wort. Wir haben bereits mehrfach gesehen, dass Jesaja das Gotteswort immer in zwei Ausprägungen verkündigt hat. Zum einen als Wort des Gerichts, zum anderen als Wort der Erlösung. Diese beiden Botschaften sind gerade in der Prophetie Jesajas untrennbar miteinander verbunden. Und in beidem sollte das Volk Gottes Gott beim Wort nehmen. Denn wenn Furcht und Schrecken nicht vor irgendwelchen Armeen oder Mächten herrschen, sondern vor Gottes Gericht, erst dann kann der Blick geschärft werden für das Heil, das derselbe Gott seinem Volk bereiten will. Dann wird er nämlich, wie es in Vers 14 so wunderbar heißt, seinem Volk zum Heiligtum werden. Und genau auf diese Aussage wollen wir heute etwas genauer eingehen. Die Predigt soll unter dem Thema stehen, das wahre Heiligtum des Volkes Gottes. Und ich möchte es unter drei Gesichtspunkten oder drei kurzen Fragestellungen betrachten. Erster Punkt, ein Heiligtum, warum? Zweiter Punkt, ein Heiligtum, wodurch? Und drittens, ein Heiligtum, für wen? Das wahre Heiligtum des Volkes Gottes. Warum? Wodurch? Und für wen? Kommen wir zum ersten Punkt. Woran denken wir, wenn wir den Begriff Heiligtum hören? Den meisten fallen als erstes wahrscheinlich Orte ein oder Bauwerke, die in irgendeinem Zusammenhang zu Religionen stehen, die zum Beispiel einem Gott geweiht sind, In der Alltagssprache bezeichnet ein Heiligtum meist einen Ort, der, sagen wir mal, in besonderer Weise religiös aufgeladen ist. Etwa weil der religiöse Mensch an diesem Ort seinem Gott besonders nahe zu sein glaubt. Und wir wollen hier nicht analysieren, was die Alltagssprache so alles bereithält, sondern wir wollen uns unter das Wort Gottes stellen. Denn auch im Wort Gottes kommt der Begriff Heiligtum an sehr vielen Stellen vor. Gerade im Alten Testament. Da ist mal die Rede von heidnischen Heiligtümern oder von gewissen Höhenheiligtümern in Israel. Aber an den meisten Stellen spricht die Bibel natürlich von dem Heiligtum. Dem Heiligtum im Alten Bund. Nämlich dem Tempel in Jerusalem, beziehungsweise der Vorläuferin der Stiftshütte oder dem Zelt der Begegnung. Und das waren ziemlich einmalige Sachen. Sowas gab es nirgendwo sonst. Ein Ort, an dem Gott selbst gegenwärtig war, zumindest zeitweilig, und an dem das Volk Gottes durch die hohen Priester Gemeinschaft mit seinem Gott haben durfte. Ja, jetzt wissen wir natürlich aus dem Neuen Testament, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Wir haben vorhin Hebräer 9 gelesen und in Vers 11 heißt es ja ziemlich deutlich, dass das wahre Heiligtum nicht mit Händen gemacht ist. Aber bleiben wir mal hier im Alten Testament. Das war ja auch die zeitliche Perspektive des Predigttextes. Jesaja und seine ersten Zuhörer, die wussten noch nichts vom Hebräerbrief. Die kannten nur die Sprache und die Wirklichkeit des Alten Testaments. Und da galt eben der Tempel in Jerusalem als das Heiligtum des Herrn. Und was war nun das Besondere an diesem Heiligtum? Ich möchte hier 5 Aspekte nennen. Erstens verband sich mit dem Heiligtum der Gedanke an eine Wohnung. Die Stiftshütte und später der Tempel waren der Ort, an dem Gott unter seinem Volk wohnte. Natürlich nicht in dem Sinn, in dem wir irgendwo wohnen, aber dennoch. Es gab keinen anderen Ort, an dem Gott seinem Volk näher war als im Tempel, im Heiligtum. Damit haben wir auch schon die zweite Besonderheit. Wenn Gott nur im Heiligtum wohnte und nirgendwo sonst, dann konnte man auch nur im Heiligtum mit Gott Gemeinschaft haben. Wer aus welchem Grund auch immer vor Gottes Angesicht treten wollte, der musste in den Tempel gehen. Drittens war das Heiligtum als die Wohnung Gottes ein Ort der vollkommenen Gerechtigkeit. Der heilige Gott ist ein gerechter Gott, der sich nicht mit Ungerechtigkeit umgeben kann. Und darum war der Zugang zum Heiligtum auch streng geregelt. Wer vor Gott erscheinen wollte, gelangte in der Regel nur bis in die Vorhalle. Ins sogenannte Allerheiligste, also in den eigentlichen Ort von Gottes Gegenwart, durfte nur der Hohepriester gehen. Und auch das nur einmal im Jahr. Nachdem er sich rituell von seinen Sünden und Ungerechtigkeiten gereinigt hatte, dann durfte er hineintreten. Das Heiligtum war also ein Ort der Gerechtigkeit. Viertens, und auch das klang schon an, das Heiligtum aber auch ein Ort der Sündenvergebung. Es war ja nicht so, dass nur die Sündlosen in den Tempel gehen durften. Wenn das so gewesen wäre, dann hätte niemand kommen dürfen. Nein, mittels der verschiedenen von den Priestern verrichteten Opfer wurde dem Volk Vergebung seiner Sünden zugesprochen. Wer auf die Errettung von seiner Sündenschuld Wert legte, der eilte an den vorgeschriebenen Tagen zum Tempel. Doch das gab es nur dort. Und schließlich kommen wir fünftens noch kurz auf das Wort heilig selbst zu sprechen. Darin steckt nämlich der Gedanke einer Absonderung. Absonderung. Was heilig ist, das ist abgesondert vom Rest. Und das alles haben wir in den vorigen vier Gedanken wiedergefunden. Wohnung Gottes, Gemeinschaft mit Gott, Gerechtigkeit, Sündenvergebung. Das alles bedeutet Absonderung von der Welt und vom Leben außerhalb des Heiligtums. Der Welt ohne Gott, aber voller Ungerechtigkeit und voller Sünde. Das alles machte das Heiligtum des alten Bundes also so besonders. Aber, und das ist nun das wirklich Besondere, nach den Worten des Predigttextes soll nicht irgendein Gebäude, sondern Gott selbst all das sein. Er wird euch zum Heiligtum werden. Gott wird euch zum Heiligtum werden. Und wir fragen uns, wie ist das möglich? Und damit sind wir beim zweiten Teil der Predigt. Ein Heiligtum, wodurch? Erinnern wir uns an die letzten paar Predigten aus dieser Reihe. Wir hatten gehört, wie Juda und Jerusalem durch Jesaja ein furchtbares Gericht angekündigt wurde. Die Assyrer, sozusagen Judas letzte Hoffnung im Kampf gegen Syrien und Ephraim, die sollten sich umwenden und Juda selbst überschwemmen und verwüsten. Aber mitten in die Gerichtsankündigung hinein wurde auch etwas anderes verheißen. Genauer gesagt, jemand anderes, nämlich Immanuel, Gott mit uns, als treuer Erretter und Bewahrer des Überrechts in Zion. Und eben in der Person des verheißenen Immanuel, oder wie wir ihn besser kennen, Jesus Christus, und durch sein Heilswerk wird Gott ein Heiligtum für sein Volk. Denn die Schatten des alten Bundes, die Vorbilder, die Andeutungen in Landschaften, in Bauwerken, in Ordnungen, in Satzungen, auch in Bezug auf das Heiligtum, die verblassen und machen Platz für die Wirklichkeit. Schauen wir noch mal kurz auf die fünf Gedanken, die wir eben im Zusammenhang mit dem Begriff Heiligtum angesprochen haben. Da war zunächst die Idee der Wohnung. Gott wohnt unter seinem Volk. Aber bitteschön, doch nicht in einem Haus aus Stein. Und das war auch den Gläubigen im alten Bund auch schon völlig klar, oder? Schon Salomo stellte, als er da den Tempel einweihte, die rhetorische Frage, aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Aber, ja, wie wohnt Gott dann unter seinem Volk? Antwort, in Christus. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1, 14. In der Person des Herrn Jesus Christus wird das Wirklichkeit, was der Tempel nur andeuten konnte. Gott wohnt mitten unter seinem Volk. Darum ist der Name Immanuel, Gott mit uns, auch so zutreffend. Aber es kommt noch besser. Gott wohnt auch in uns. Wie? Indem er uns durch seinen Heiligen Geist im Glauben mit Christus verbindet. Denn als Glieder am Leib Christi haben wir an allem Anteil, woran Christus Anteil hat. Also auch an dem Gott, der in Christus unter uns Wohnung genommen hat und so zu unserem Heiligtum geworden ist. Aber wenn Gott in Christus unter uns wohnt, ja, dann wird damit doch auch die zweite Idee des Heiligtums verwirklicht. Gott hat in Christus mit uns Gemeinschaft. Nicht mehr wie früher um drei Ecken und durch Heerscharen von Priestern vermittelt, sondern ganz direkt. In Christus haben wir ständigen und direkten Zugang zu unserem Vater im Himmel. Wir müssen nicht ungeduldig auf einen alljährlichen großen Versöhnungstag warten, an dem der Weg ins Allerheiligste geöffnet wird. Und selbst dann durfte ja sowieso bloß der Hohepriester herzutreten. Nein, unsere Gemeinschaft mit Gott ist nicht auf Festtage und Uhrzeiten beschränkt, sondern auf die können wir uns jederzeit berufen. Aber wie zeigen wir denn, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben? Zum einen, indem wir beten. Und zwar nicht nur dann, wenn wir ganz dringend etwas brauchen, sondern beständig. Das Gebet ist kein Wunschkonzert, sondern es ist Ausdruck unserer Gemeinschaft mit Gott. Wir loben ihn, wir danken ihm, ja, und manchmal bitten wir ihn auch um etwas. Nun wäre all das aber eine recht eintönige Gemeinschaft, wenn ständig nur wir reden würden, oder? Aber Gott redet ja auch mit uns. Und zwar nicht durch Stimmen im Wind, sondern in seinem schriftlich niedergelegten Wort. Wollen wir Gott hören, dann müssen wir die Bibel lesen. Auch das gehört dazu, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und indem wir ihn und auch uns in seinem Wort immer mehr und immer besser erkennen, indem wir auch verstehen, wie notwendig uns das Heilswerk Christi ist, wird auch dieser Aspekt des Heiligtums, die Gemeinschaft mit Gott in Christus, für uns eine immer deutlichere Wirklichkeit. Unser dritter Gedanke zum Heiligtum, das war der der Gerechtigkeit. Im Heiligtum hat Ungerechtigkeit keinen Platz. Deshalb war es unter dem alten Bund im Tempel auch nahezu unmöglich, ins Allerheiligste vorzudringen. Zu groß war die Kluft zwischen dem heiligen, gerechten Gott und dem ungerechten Menschen. Aber durch sein Heilswerk auf Golgatha hat Christus diesen Graben zugeschüttet. Die Ungerechtigkeit hängt uns immer noch an. Das wollen wir nicht vergessen. Aber sie spielt keine Rolle mehr, so sage ich mal. Denn Gott schaut uns in Christus an. Und da sieht er keine Ungerechtigkeit, sondern den vollkommenen Gehorsam, der seinen Maßstäben entspricht. Christus hat sich unter das Gesetz Gottes gebeugt und es erfüllt. Das hatten wir auch bei früherer Gelegenheit schon mal gesehen. Ich verweise mal auf Jesaja 7, Vers 15. Und das alles hat er nicht für sich erfüllt, sondern stellvertretend für uns. Und indem er das stellvertretend für uns erfüllt hat, ist er unsere Gerechtigkeit geworden, wie es Paulus an die Korinther schreibt. In Christus wird Gott uns ein Heiligtum auch hinsichtlich der Gerechtigkeit. Naja, und was unseren vierten Gedanken betrifft, dass ein Heiligtum ein Ort der Sündenvergebung ist, muss ich hier wirklich erneut anfangen zu erzählen, dass das, was in den ganzen Opfer- und Versöhnungszeremonien im Tempel abgelaufen ist, dass das alles aufs Kreuz, auf Golgatha hingewiesen hat und dass es dort ein für alle Mal erfüllt wurde. Die Sündenvergebung im alten Heiligtum, die war nur angedeutet. Die war nicht wirklich. Das Blut von Böcken und Stieren bewirkt keine Sühne für die Sünde des Menschen. Die Sündenvergebung auch unter dem alten Bund hatte nur eine einzige Grundlage. Das vergossene Blut des Sohnes Gottes am Kreuz. Das war das einzig Wirkliche, das einzig wirksame Opfer. Wer Sündenvergebung sucht, der braucht nicht an einen bestimmten Ort oder in ein bestimmtes Gebäude zu gehen. Da wird er keine wahre Sündenvergebung finden. Die einzige Vergebung ist von Christus bewirkt und allein bei ihm und in ihm zu finden. Auch darin also ist uns Gott ein Heiligtum geworden. Und in all dem kommt natürlich auch der fünfte Aspekt des Heiligtums zum Tragen, nämlich der der Absonderung. Was Christus tut, das bewirkt Absonderung, das bewirkt Trennung. Das ist ja gerade der Nutzen des Kreuzes. Das ist eine Errettung aus dem Reich von Sünde und Finsternis hinaus bewirkt, hinein ins Leben, im Reich Gottes. Gott wird zum Heiligtum, zum wahren Heiligtum, und zwar durch das vollendete Heilswerk seines Sohnes. Das ist der Inhalt von Jesajas Prophezeiung an dieser Stelle. Das Volk Gottes im alten Bund, Israel, Juda, es hatte ein großes Vorrecht mit dem sichtbaren Heiligtum, dem Tempel in Jerusalem, der in seiner Mitte stand, inmitten des Volkes, in dem alles, was ein Heiligtum ausmacht, schon angedeutet wurde. Aber in Christus, da werden all diese Andeutungen, diese Bilder, diese Schatten vollkommen erfüllt. Und nun stellt sich nur noch die Frage, für wen erfüllen sich all diese Dinge in Christus? Und damit sind wir beim dritten und letzten Teil angelangt. Es ist ja wohl offensichtlich so, dass nicht alle Menschen die Vorrechte, von denen wir eben gesprochen haben, tatsächlich besitzen. Gott wird euch ein Heiligtum werden. Für wen gilt das? Wer sind diese ihr im Text? Die Antwort lautet, es ist die gleiche Gruppe, die wir bereits bei früheren Gelegenheiten angetroffen haben. Es ist in den Worten von Jesaja 1, Vers 8, die Tochter Zion, die übrig geblieben ist wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Es ist in den Worten von Jesaja 1, Vers 9, der geringe Überrest, den der Herr der Herrscharen übrig gelassen hat. Es sind in den Worten von Jesaja 3, Vers 10, die Gerechten, denen es gut gehen wird, denn sie werden die Frucht ihrer Taten genießen. Es sind in den Worten von Jesaja 4, Vers 4, die Töchter Zions, von denen der Herr den Schmutz abwaschen wird. Es sind in den Worten von Jesaja 8, Vers 10, diejenigen, die bekennen können, Gott ist mit uns. Und es sind in den Worten von Jesaja 8, Vers 13, diejenigen, die den Herrn der Herrscharen heiligen und für die er Furcht und Schrecken ist. Das alles heißt doch nichts anderes, als dass hier diejenigen gemeint sind, dass hier diejenigen getröstet werden, die dem Wort des Herrn Glauben schenken, die ihm vertrauen, die auf ihn hoffen und die zu diesem Zweck von ihm bewahrt werden. Das sind längst nicht alle aus dem Volk. Es ist ein Überrest. Aber dieser Überrest, das hatten wir schon beim vorigen Mal gesehen, der wird nicht mit der Masse untergehen in der Flut, die sich über Land und Volk ergießen wird, sondern der bleibt unangetastet. Und das hat auch einen Grund, wie wir gesehen haben. Und der Grund ist, dass sie Immanuel gehören. Immanuel, Gott mit uns, Christus, der steht als Fels in der Brandung. Und jede noch so große und gewaltige und schreckliche Woge wird an ihm zerbrechen. Und wer auf diesen Felsen gegründet ist, der steht sicher und fest. Und der bleibt vor dem Gericht bewahrt. Christus macht den Unterschied. Er macht den Unterschied aus zwischen Tod und Leben, zwischen Finsternis und Licht, zwischen Gericht und Erlösung. In Christus wird, wie gesehen, dieses Heiligtum, dieser Ort der Absonderung, Wirklichkeit. Und wer Gott in seinem Wort glaubt, wer seinen Zorn fürchtet, wer vor seinen Drohungen erschrickt, aber eben auch seine Verheißungen im Glauben ergreift, wer also Zuflucht nimmt beim Kreuz Christi, der wird dort alles finden. Für den wird Gott in Christus wahrhaftig ein Heiligtum. Nachher werden ja die Kandidaten aus dem biblischen Unterricht ihr Prüfungsgespräch hier absolvieren. Ich glaube, bei einigen Fragen, die dann vielleicht gestellt werden, würden viele von uns Erwachsenen auch mächtig zu schlucken haben. Das sollte für uns alle ein Ansporn sein, uns selbst wieder mal ganz intensiv mit Gottes Wort und auch mit unseren Bekenntnisschriften zu beschäftigen, sie zu lesen, uns einzuprägen, uns zu eigen zu machen. Aber worauf will ich jetzt hinaus? Wissen, das ist wichtig. Die Fakten zu kennen ist wichtig. Aber das ist nicht alles. Wissen allein rettet uns nicht. Nein, ich muss das, was ich von Christus weiß, was ich gehört habe, was ich auswendig aufsagen kann, ich muss das auch glauben. Wirklich und fest glauben. Oder an unseren Predigtext, Vers 13 angelehnt, es genügt nicht, von Gott gehört zu haben, sondern ich soll ihn fürchten. Und das meint hier nicht, dass ich vor ihm Angst haben soll, sondern ich soll ihn ernst nehmen. Ich soll ihn beim Wort nehmen und soll seinem Wort glauben. Wenn ich das nicht tue, wenn ich also bei meinem Wissen stehen bleibe, mich dann an meinen Kenntnissen erfreue, aber das, was ich da weiß, ich glaube, dann wird dieser Gott, derselbe Gott, für mich zum Stein des Anstoßes. So wie er es für die beiden Häuser Israels, also für Ephraim und Juda, für Nordreich und Südreich werden sollte. Es bringt nichts, sich mit allerlei Fabeln zu beschäftigen, vor angeblichen Verschwörungen zu zittern, sich von den Dingen dieser Welt in Angst und Schrecken versetzen zu lassen. Wir sind vielmehr aufgerufen, den Herrn zu fürchten. Das heißt, ihn in allem beim Wort zu nehmen, in seinem drohenden Wort vom Gericht, ebenso wie in seinem verheißungsvollen Wort von der Erlösung. Wenn wir diesen Gott beim Wort nehmen, das heißt, wenn wir ihm wahrhaft glauben, dann werden wir nicht beschämt werden. Denn dann wird er selbst unser Heiligtum sein. Das Heiligtum, in dem wir Zuflucht nehmen dürfen und in dem wir sicher und geborgen sind in Ewigkeit. Amen.